zu Gast jetzt Nick und hallo, schön, dass du da bist.
Hallöchen, Matze.
Nick, du warst auf Malta, du warst auf Lesbos und du hast das da keinen Urlaub gemacht wie viele andere, sondern du bist dahin, um dich auch mit auseinanderzusetzen, wie Menschen quasi fliehen und ihnen auch dabei zu helfen. Wie bist du eigentlich drauf gekommen, überhaupt solche Einsätze in deiner Freizeit, in deinem Urlaub natürlich dann schon auch zu machen? Was ist deine Motivation dafür?
Naja, also einerseits störe ich mich wahnsinnig an dieser Flüchtlingspolitik, dieser Abschottung von Europa. Und also jetzt konkret in Malta wollte ich ja mit einer Seenotrettungsorganisation, SeaEye heißt die, rausgehen. Und das war einfach für mich schon ganz klar die Motivation, Menschenleben zu retten. Genau, also SeaEye ist eine Organisation, die betreibt, ist eine private Rettungsorganisation, die unterhält momentan zwei Schiffe, die SeaEye und die Seefuchs. Das sind zwei alte Fischkutter. Und fährt mit diesen Schiffen auch eben raus mit freiwilligen Mannschaften und versucht dort vor Ort, vor der libyschen Küste, Flüchtlinge, irgendwie, die mit den Booten ankommen, erstmal zu safen, zu sichern. Das heißt, es werden Schwimmwesten an die verteilt. Es wird eigentlich generell geschaut, dass keine Flüchtlinge an Bord genommen werden. Aber wenn natürlich jetzt medizinische Notfälle an Bord sind, auf so einem Boot sind, werden die abgeborgen aufs Schiff. Da ist dann auch ein dementsprechender Behandlungsraum. Und wenn so ein Schiff sinkt, dann muss man die Leute natürlich an Bord nehmen. Aber primäres Ziel ist wirklich, die Leute da zu sichern. Genau.
Wie hast du da Kontakt aufgenommen? Wie bist du an die SeaEye gekommen?
Naja, also wie gesagt, das Thema Flüchtlinge interessiert mich schon. Und über Medien hat man ja dementsprechend mitbekommen, es gibt Sea-Watch. Wenn man ein bisschen googelt oder sich im Internet rumhört, dann sieht man ja gleich, was es da alles für Organisationen gibt. Bei der SeaEye, ich habe mich sowohl bei der Sea-Watch als auch bei der SeaEye beworben. Bei der SeaEye habe ich relativ zügig eine Zusage bekommen, zumal die auch eben das zweite Boot in Betrieb genommen haben. Und dann war eigentlich Anfang Mai oder sowas früher sogar schon, war dann eigentlich klar, dass ich damit auf den Einsatz gehe. Und das war jetzt vom 12. bis 26.8. Genau, was jetzt natürlich schade war in dieser Zeit, dass die Libyer ja diese 100 Seemeilen Zone ausgerufen haben, in der sie dann eben auch angedroht haben, NGO-Schiffe mit Waffengewalt entweder an Land zu zwingen oder zu versenken. Und daraufhin hat dann unsere Rettungsorganisation beschlossen, uns nicht mehr vor die 24-Meilen-Zone zu schicken. Genau. Das heißt, wir sind am Anfang erstmal wahnsinnig enttäuscht gewesen, alle miteinander. Haben uns überlegt, was können wir denn machen in der Zeit. Angefangen hatten wir mit Trainieren, das heißt auf Schnellboote, wie werden sie ausgekrannt, wie fahren wir an Schiffe ran, wie läuft so ein Rettungseinsatz überhaupt generell ab, weil wir sind ja alles Laien. Und dann waren wir aber erstmal damit konfrontiert, dass wir nicht rausfahren dürfen. So, daraufhin haben wir uns dann erstmal überlegt, was können wir machen und haben beschlossen, wir können eben an diese fiktive 100 Seemeilen Zone rausfahren und wenigstens als ein kleines Zeichen, ein Transparent mit dem Spruch Shame on you, Europe, dort zu setzen, dieses Bild natürlich in der Presse zu verbreiten. Und ja, anfangs haben wir es dann doch tatsächlich auch noch ins Morgenmagazin mit reingeschafft mit dem Foto. Bis ich dann irgendwo, ich glaube Barcelona war es, wie ich damit bekommen habe, ist ja dann irgendeiner mit dem Auto durch die Gegend gefahren und hat irgendwelche Leute versemmelt. Und daraufhin waren wir jetzt in dem Fall wieder aus der Presse raus.
Aber so als Zeichen auch des Protests, war euch das wichtig? Und
es war uns als Zeichen des Protests sehr, sehr wichtig, weil, wie gesagt, es war erstmal so eine Ohnmacht, die wir alle gefühlt haben. Es war eine wahnsinnige Wut, dass auch von europäischer Seite da überhaupt nichts kommt. Europa macht sich an dem Punkt meiner Meinung nach des Massenmords, Massenvergewaltigung, Massenfolter schuldig. Und ja, aus dem Grund war das einfach so, wenigstens ein Zeichen zu setzen, wenn wir schon nichts machen können. Also keine Leute bergen oder retten. Und dann sind wir eben noch eine Woche lang auf diese 110-Meilen-Zone sind wir Patrouille gefahren. Das heißt, wir sind wirklich durchs Mittelmeer geschippert, tagelang, und haben nichts gesehen, außer Plastikflaschen. und ja, waren eigentlich froh, wenn wir dann auch mal einen Dampfer oder irgendeinen Tanker in, was weiß ich, wie viel Seemeilen Entfernung sehen konnten oder auf dem Radar. Da war nichts, null, nada, niente.
Weil so weit schafft es eh keins von den kleinen Booten, oder?
Nee, also wir haben es uns durchgerechnet, rein vom Sprit her könnten sie es eventuell schaffen, aber diese ganzen Boote sind ja alle nicht hochseetüchtig, und das Einzige, was man da draußen wahrscheinlich dann noch gefunden hätte, wäre abgesoffene Boote oder Wasserleichen gewesen, und ja, mehr hätten wir da wahrscheinlich nicht mehr gefunden.
Und dann war es, was habt ihr dann den ganzen Tag gemacht? Gecruised, dann war es doch irgendwie ein bisschen wie eine Urlaubsfahrt sicher nicht, ne?
Nee, eine Urlaubsfahrt ist nicht. Ich meine, das ist ja dann schon auch ein bisschen Psycho, wenn also der kleinste gemeinsame Nenner, was eigentlich ein großer gemeinsamer Nenner ist, Menschen zu retten, der ist einfach weggefallen, und dann sind einfach 12 Individuen, die sich von Anfang an nicht gekannt haben, kommen aus komplett verschiedenen Richtungen. Es war eine wahnsinnig interessante Erfahrung irgendwie. Und ich meine, zu tun gab es auf so einem Schiff immer was. Also sei es, ich meine, man hat trotzdem seine Wache. Ist ja nicht so, dass wir dann nur rumgefahren sind, gar nichts gemacht haben, sondern wir haben natürlich Ausschau gehalten. Wir haben ja angefangen, das Boot zu streichen, das Boot in Schuss zu bringen. Einfach, dass wir auch, falls je was sein sollte, vorbereitet sind.
Was, du hast gesagt, 12 Leute in der Crew, oder wie, was waren da für Leute dabei?
Naja, ich habe es immer als ein bisschen als die Opa-Rettung bezeichnet. Ich war der Jüngste mit 48. unser Captain war 74, das ist ein alter Architekturprofessor. Dann und eben Segler. Dann hatten wir, was hatten wir? Wir hatten einen Leiter von einem Kraftwerk, von einem Kohlekraftwerk in Wuppertal. Wir hatten eine Ärztin an Bord natürlich, eine Journalistin, einen Fotografen, Religionslehrer. Also es war wirklich ein breites Spektrum an Leuten, die da zusammengekommen ist.
Und ist es immer so, dass das im 14-tägigen Rhythmus dann die Crews wechseln, oder wie ist da die gesamte Organisation von CI?
Also das ist teilweise unterschiedlich. Hauptsächlich wechseln die Belegschaften alle 2 Wochen, weil das ist schon wahnsinnig anstrengend körperlich. War das, also ich fand es auch wahnsinnig anstrengend, ohne dass was war. Wenn jetzt noch Einsätze dazugekommen wären, wäre es natürlich nochmal anstrengender geworden, weil du hast komische Wachzeiten. Du kommst höchstens mal zu 5 Stunden Schlaf, wenn es lange ist. Von daher wechseln die Belegschaften. Das Einzige, was jetzt bei uns, da war der Maschinist und der Captain, die sind für 4 Wochen jetzt beide unterwegs gewesen. Teilweise kann es passieren, dass Captains dann mal 4 Wochen unterwegs sind, aber länger eigentlich nicht, weil es wirklich wahnsinnig anstrengend ist, auch wenn nichts ist.
Da muss man ja auch, als Captain braucht man ja dezidiertes Wissen und Kompetenzen jetzt als Crew. Welche Voraussetzungen muss man da mitbringen?
Den Willen, Menschenleben zu retten. Also es sind jetzt nicht, ich meine, ich bin an dem Punkt, ich bin gelernter Rettungsassistent, kann da schon auch ein bisschen dann rein medizinisch was machen. Es ist natürlich ein Vorteil, wenn man nautische Fähigkeiten hat, Kenntnisse hat, aber es sind wirklich, man braucht jetzt keine speziellen Kenntnisse, weil es gibt wahnsinnig viel zu tun auf so einem Boot. Es sind verschiedene Positionen zu besetzen, als einfacher Matrose irgendwelche Taue durch die Gegend schmeißen, wenn man anlandet, das Boot auskranen. Und ich meine, natürlich,
was heißt das, auskranen?
Na, bei uns, also wir haben ein kleines Schlauchboot, also ein Schnellboot auf dem Schiff gehabt, mit dem, wenn man ein Flüchtlingsboot findet, wird eben mit diesem Schlauchboot an die Flüchtlinge rangefahren. Es wird Erstkontakt aufgenommen. Auf dem Boot werden dann auch Schwimmwesten verteilt, mit angeliefert, weil man guckt eigentlich, dass man mit dem großen Boot nicht an die Flüchtlingsboote ranfährt, weil das wäre viel zu gefährlich.
Welche Gefahr besteht da?
Die Gefahr, dass die Leute wahnsinnig panisch werden, versuchen ins Wasser zu springen, um auf das große Boot zu kommen. Es besteht die Gefahr, das Boot schlichtweg zu versenken, wenn man zu nah an das Boot rankommt, oder dass die Luftkammern platzen. Diese Boote, die da unterwegs sind, sind ja wirklich Billigfabrikate chinesischer Herkunft, die da für 500 Euro kann man so ein Schlauchboot im Internet kaufen. Und ja, und die gehen natürlich kaputt. Da werden irgendwelche Holzböden reingeschraubt, dass sie ein bisschen eine Stabilität bekommen. An den Holzböden verletzen sich dann gerne auch die Leute, die drinnen sind, weil die Schrauben 10 cm rausstehen. Und ja, also die halten so einen Turn nicht aus. Und dann natürlich, klar, wenn man dann mit dem großen Boot ranfährt, schnell versenkt.
Und wenn man mit dem kleinen Boot ranfährt, besteht da nicht auch die Gefahr, dass sie da alle rauf wollen?
Die Gefahr besteht und also das fand ich eigentlich auch im Vorfeld relativ hart, mir da einzugestehen, dass es passieren kann, dass man an so ein Boot ranfährt. Es fangen an, man muss erstmal Kontakt und ein bisschen Vertrauen zu den Leuten gewinnen. Wenn die anfangen ins Wasser zu springen, muss man eindeutig sagen, hey, wir fahren wieder zurück. So geht's nicht, wir versuchen euch zu retten, aber nicht um den Preis, dass wir selber versenkt werden, dann bringen wir euch nichts und uns bringen wir damit selber auch in Gefahr. Und zur Not muss man dann einfach zurücksetzen. Ist auch öfters passiert, dass dann eben Leute ertrunken sind, weil sie panisch ins Wasser gesprungen sind und dieses kleine Beiboot schon mit 10 Leuten voll ist, mehr passen nicht rein und an dem Punkt begibt sich einfach selber Gefahr und Eigenschutz geht dann immer noch vor.
Und das habt ihr, aber im Vorfeld wurde euch das quasi auch so nahegelegt, auch wie man dann bei einem Rettungseinsatz sich verhält. Ja?
Klar, da gibt es genaue Anweisungen, wie man sich zu verhalten hat. Und also im Endeffekt auf so einem Schnellboot ist ein Fahrer, ein Funker und einer am Kopf vom Boot. Man fährt von hinten an solche Rettungsboote, also an Flüchtlingsboote ran, nimmt Kontakt auf, versucht einen Ansprechpartner zu finden, sich einen Überblick zu verschaffen. Sind Verletzte an Bord, sind Schwangere an Bord, sind Kinder an Bord. Und dann fängt man eben an, Rettungswesten zu verteilen und erstmal dieses Boot zu sichern. Und wenn Verletzte an Bord sind, wie gesagt, die werden dann mit aufs große Boot transportiert.
Und wenn das Boot noch fahrtüchtig wäre, dann lässt man die mit den Westen weiterfahren, oder?
Man bleibt im Endeffekt bei dem Boot. Es ist dann erstmal soweit sicher. Es wird über Funk natürlich sofort, sobald ein Boot gesichtet ist, wird ein großes Boot, entweder von einer anderen NGO, die große Boote haben, um Flüchtlinge aufzunehmen, oder Küstenwache wird informiert, einfach dass größere Boote, die in der Lage sind, die Leute zu versorgen und zu transportieren, dass die ankommen. Das heißt aber auch ganz einfach, auf dem Meer ist es jetzt nicht so schnell wie mit dem Rettungswagen oder sowas, dass man da relativ fix da ist, sondern kann sich das auch mal über 8 oder 9 Stunden ziehen, bis da ein großes Boot da ist. Und dann werden eben die Flüchtlinge, also es gibt dann auch auf unserem Boot, wir hatten dann einfach kleine Wasserflaschen, muss man sich auch überlegen, wenn man dann große Wasserflaschen aufs Boot drauf gibt, dann fangen sie sich an, um die Wasserflaschen zu prügeln, blöd gesagt. Aus dem Grund werden nur 0,5er Flaschen verteilt. Es werden Müsli-Riegel und sowas rübergegeben. Jo.
Dass dann eine Erstversorgung sozusagen auch mit Nahrung, Lebensmitteln und
ganz,
auch
ganz genau.
Ganz am wichtigsten die Westen, ja. Jetzt hat ja Italien auch, du hast gesagt, Libyen hat die 100-Meilen-Zone eingerichtet und Italien hat auch dafür gesorgt, dass jetzt NGOs die Geflüchtete aufnehmen, die selber nach Italien bringen müssen und nicht mehr quasi an die Küstenwache oder an irgendjemand anderen übergeben dürfen.
Ja, das ist dieser Code of Conduct oder wie er heißt. Es ist eigentlich auch eine komplette Schweinerei, weil dadurch eben die Schiffe abgezogen werden, also die ist in letzter Zeit eh auch gelaufen, dass immer mehr, da unten fährt wahnsinnig viel Militär rum, aber die halten sich aus diesen ganzen Flüchtlingseinsätzen eigentlich raus. Jetzt inzwischen, das schreiben sie sich dann auch wieder auf die Fahnen, dass sie jetzt wieder anfangen, Leute abzubergen. Die wurden aber davor von irgendwelchen NGOs meistens auch schon gesichert und dann an Boote übergeben. Also wie gesagt, die kleinen Rettungsorganisationen, wie wir jetzt, wir können eigentlich gar keine Leute aufnehmen, großartig. Das ist ein 26 Meter langes Boot. Es waren zwar auch schon bis zu 180 Menschen auf dem Boot, aber dann ist eigentlich so ein Schiff selber schon fast in Seenot. Und wenn man dann auch noch nach Lampedusa fahren soll, Wahnsinn. Also die Leute sind da im Freien untergebracht. Es ist okay, jetzt im Sommer geht's noch, aber im Ostern oder so, wo diese großen Aktionen waren, ich meine, da ist es da unten auch schweinekalt. Die Leute sind komplett unterkühlt und das ist eigentlich eine medizinische Zumutung und menschenunwürdig auch.
Könnte das in der Praxis, wie könnte das denn aussehen? So, dann, das geht doch dann im Prinzip gar nicht.
Es geht im Prinzip nicht. Ich meine, wie gesagt, jetzt, wir haben da, da unten sind jetzt auch dann die großen Rettungsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen, Save the Children und so. Die haben echt große Schiffe. Da sind sie auch dafür präpariert, dass sie Leute transportieren können. Die haben da medizinische Einrichtungen. Die werden, haben extra Kinderspielräume und so. Die können sowas gewährleisten. Die kleinen NGOs nicht. Auf keinen Fall.
Aber haben nicht Ärzte ohne Grenzen auch aus politischen Gründen gesagt, nee, machen wir jetzt nicht mehr?
Die sind jetzt inzwischen auch, so viel ich weiß, raus. Jetzt ist noch, ich weiß nicht, das SOS Mediterranee, die sind mit der Aquarius unten und ich glaube Open Arms fährt auch noch mit einem Schiff. Bei uns selber, die Seefuchs, mit der ich unterwegs war, die tuckert gerade auch da vor der tunesischen Küste rum, also in tunesischen Hoheitsgewässern. Die wurde jetzt vor zwei Tagen auch erst von der Rettungsnotstelle in Rom zu einem Search and Rescue Einsatz abberufen. Und da konnten sie jetzt nochmal 13 Menschen, konnten sie vorgestern abbergen aus einem kleinen Holzboot. Genau.
Also wie war das dann? Da ruft dann doch die italienische Marine?
Ja, also die ganzen Schiffe, wir geben, also einerseits, das wurde ja auch immer den NGOs vorgeworfen, dass sie ihre Peilsender ausschalten würden. Das ist völliger Schwachsinn. Wir haben einfach nicht solche Anlagen an Bord wie jetzt diese großen Schiffe. Es sind kleine und von daher senden die auch nicht so weit. Und wir geben natürlich auch der Notstelle in Rom unsere Daten durch, dass die wissen, hier an dem und dem und dem Punkt sind wir. Wir sind im Einsatz, wir sind auf Standby. Genau, im Endeffekt darf man sich das auch vorstellen, klar, wie eine Feuerwehr, die in ihrer Feuerwehr sitzt und auf den nächsten Anruf wartet, dass da mal wieder irgendwo was anfängt zu brennen. Genau.
Und wie kam das dann, oder weißt du das, dass die Notstelle in Rom, wie kriegt die dann mit von der Position?
Es gibt verschiedene Sachen. Also teilweise haben die Flüchtlinge auf ihren Booten auch schon Handys bei, die rufen dann im Endeffekt in Rom an. Die haben die Nummer, die kriegen von ihren Schleppern teilweise die Nummern mit. Dann gibt es Aufklärungsflugzeuge von zwei Rettungsorganisationen, Sea-Watch und das ist so eine Pilotenvereinigung aus der Schweiz. Die fliegen das Gebiet ab und können dann sagen, hier an dem und dem, auf den und den Koordinaten haben wir Schiffe entdeckt. Das wird nach Rom gemeldet und dann wird eben auch wieder das nächstbeste Schiff benachrichtigt.
Und dann kommt eben irgendwann der Funkruf zur Seefuchs, Sea-Watch, wer auch
genau,
immer.
Genau, wer auch immer da in der Nähe ist und dann wird gesucht. Das ist im Endeffekt, da draußen ist wirklich Nadel im Heuhaufen. Also wenn man dann mit dem Fernglas rübergeht, da muss man wirklich sehr genau gucken. Also wir haben es halt jetzt auf 100 Seemeilen gemacht. Aber das so ein Boot zu orten, das ist zu sichten, ist gar nicht so easy. Klar, man hat sein Radar, aber diese Boote sind, die haben ja
kein Metall.
Kein Metall, genau, sind dementsprechend eigentlich auch nicht sichtbar. Man kann dann ein bisschen, vielleicht hat man mit viel Glück, findet man eins. auf dem Radar. Ansonsten ist man wirklich auf Sichtkontakt. Also stehen, sobald so ein Einsatz raus ist, stehen alle auf der Brücke und hat jeder ein Fernglas in der Hand und guckt den Horizont ab.
Weil die Positionsangaben sind ja dann auch sehr ungenau, oder?
Sehr ungenau, sehr ungenau. Und
nautisch nicht erfahrene Leute, die anrufen.
Ja.
Wahrscheinlich, ne?
Genau.
Auf den Booten halt.
Ganz genau. Und da wird einfach mal grob eine Position durchgegeben und daraufhin.
Und von den Fliegern kriegt man auch keine so genauen Daten?
Doch, von den Fliegern kriegt man dann relativ gute Koordinaten durch. Also das sind ja auch geschulte Leute, die speziell mit dem Auftrag unterwegs sind, nach Flüchtlingsbooten zu schauen. Genau. Also die wissen auch, was sie durchgeben müssen.
Und vor der tunesischen Küste jetzt, hat CI dann dafür gesorgt, dass jetzt nicht mehr bei Libyen 100-Meilen-Zone bringt nichts?
Nee, in dem Punkt ist es ganz einfach, tunesische Gewässer, die sind sicher. Und die sind auch im Endeffekt, nach Tunesien sind sie gefahren, um zu tanken. Und mal kurz, also in Zarzis selber, da ist ein Flüchtlingsfriedhof, der von einem privaten Menschen betrieben wird, der im Endeffekt die ganzen Wasserleichen, die angespült werden, da beerdigt. Und das war jetzt in dem Fall einfach auch, weil klar war, man fährt nicht in libysches Gewässer rein, sind die auch dann da mal hin, haben sich den Friedhof angeschaut und muss wohl auch eine sehr bedrückende, aber auch schöne Erfahrung sein, dass dieser Mensch wenigstens noch ein bisschen Menschlichkeit in dieser Situation zeigt und die Leute da raus holt.
Von offizieller Seite, was passiert da gar nichts?
Da kann ich jetzt
nicht. Gibt's da Massengräber dann, oder?
Kann ich nicht viel dazu sagen. Da weiß ich jetzt an dem Punkt so zu wenig.
Und über die politischen Vorgänge, die in Libyen jetzt zu dieser 100-Meilen-Zone geführt haben, kannst du da noch was sagen? Was denkst du auch?
Naja, also ich denke mal, Europa versucht sich auf ganz billige Art und Weise aus dieser Flüchtlingsproblematik rauszukaufen, finanziert da irgendwelche Warlords. Es gibt ja angeblich diese eine Regierung in Tripolis. Was genau dahinter steht, weiß, glaube ich, auch kein Schwein. Dann gibt es noch diese, also die kontrollieren im Endeffekt auch den westlichen Teil Libyens auf der östlichen Seite. Ist ein anderer Warlord, der angeblich kontrollieren ja jetzt irgendwelche, diese Brigade 48 oder was weiß ich was, die da jetzt gerade durch die Gegend patrouillieren und versuchen, Flüchtlinge zu hindern, abzulegen. Also ich weiß nicht, ich finde es einfach nur schrecklich zu sehen, dass irgendwelchen Warlords Geld in den Arsch geblasen wird.
Von europäischer Zentrale Verhandlungen laufen da, ne? Das ist ja irgendwie, da gibt es keine Repräsentanten, eine sogenannte Einheitsregierung, die das Wort nicht verdient.
Ja.
Also ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie es tun EU-Unterhändler eigentlich dann den Warlords mit denen verhandeln und denen auch das Geld zukommen lassen und dann vor allem überprüfen, was da eigentlich dann passiert. Oder dann die Augen zudrücken.
Ja, eben die Augen zudrücken. Also das ist es ja. Also mich macht es auch sprachlos eigentlich eher, wenn ich da höre, was an Geld reinfließt. Ich meine, die heißen jetzt rein, die Küstenwache ist jetzt in dem Ostteil eben, die ist jetzt einigermaßen aufgerüstet worden. Was die machen, klaro, die Boote abfangen, das ist aber auch in einer teilweise katastrophalen Art und Weise, indem sie die Leute, ohne dass sie Schwimmwesten anhaben, einfach an ihr Boot ranholen. Dann, wenn in dem Fall was passieren würde, würden die Leute auch absaufen. Und ja.
Die Schwimmwesten verteilen die nicht, sondern
die holen die einfach auf ihr Boot rüber. fahren auch direkt an das Boot ran. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist eigentlich viel zu gefährlich direkt. Also es ist auch bei uns, wird geschaut, dass man die Boote nicht direkt ranhält. Also wirklich nur, wenn es ganz eine safe Geschichte ist. Sobald da ein bisschen Wellengang ist, ist es natürlich nochmal viel gefährlicher.
Und mit Schleppen, mit Seilen hinterherziehen, wäre das eine Option gewesen bei euch auch?
Bei uns ist es eine Option, also wenn die Boote außerhalb der 12-Seemeilen-Zone sind, also wir fahren ja generell nicht in die 12-Seemeilen-Zone rein, weil das ist libysches Hoheitsgewässer, dann gibt es noch die Search-and-Rescue-Zone, das ist die zwischen 12 und 24 Meilen, da kann man reinfahren, nur vom MRCC in Rom verständigt wird. Genau, und wenn die Boote eben in der, sagen wir mal, auf 13 Seemeilen gefunden werden, es ist natürlich oft ist es, dass denen dann gleich auf dem Meer noch die Motoren abgenommen werden von Enginefischern, die teilweise auch begleiten und die auch teilweise in Rom anrufen dann. Das heißt, die klauen denen ganz einfach den Motor, bringen den wieder nach Libyen und dann kann man ihn ja nochmal für ein zweites Mal benutzen. Und wenn dann die Boote eben abdrohen, in die 12-Meilen-Zone wieder rein zu driften, dann ist bei uns ganz klar, dann wird denen ein Seil rübergeschmissen und dann versucht man, also weil auf diesen Booten kann man nichts befestigen, und dann versucht man eben langsam diese Abdrift zu verhindern und die möglichst wieder rauszuziehen oder wenigstens nicht in die 12-Meilen-Zone abtreiben zu lassen.
Weil wenn sie außerhalb der 12-Meilen-Zone wären, dann ist das schon internationales Gewässer und
ja, das ist eben diese Search and Rescue Zone.
Dann kommen sie, bringt man sie, also die Retter bringen die dann nach Europa.
Genau.
Und nicht zurück nach Libyen.
Genau.
Innerhalb
genau.
von 12 Meilen müssen sie quasi zurück.
Wenn sie Nein, müssen nicht. Ich meine, es sind auch teilweise Boote, also wenn von MRCC der Einsatz kommt, fahrt da rein. Das wird auch zur Not noch militärisch beschützt oder so, dann können die schon auch die Leute, da geht es jetzt darum, zu retten. Und ich meine, die haben keine libysche Hoheitsflagge und dann geht es auch ab nach Lampedusa oder dementsprechend wohin.
Aber wenn du aus freien Stücken da reinfahren würdest, dann...
Das ist nicht gut. Ist nicht gut.
Könnte die Küstenwache oder die würde dann wahrscheinlich auch schießen.
Ja, ich meine, es ist ja öfters passiert, also dass, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht genau, welches Schiff sind jetzt ein paar Schiffe auch mal beschossen worden. Die Argos von Ärzte ohne Grenzen wurde mal beschossen. Dann, ich glaube, Open Arms wurde auch drüber gehalten. Also es ist nicht nett. Die Phoenix von Open Arms, die wurde jetzt erst versucht, nach Tripolis zu zwingen, ist dann aber hat den Norden Kurs gehalten und ich glaube, da hat dann auch die spanische Regierung oder so interveniert, aber genau, also Gerüchte möchte ich jetzt hier nicht.
Aber wie kann es sein, dass man sein Hoheitsgewässer auf 110 Meilen ausweitet oder quasi diese 100-Meilen-Zone?
Ja, das ist völkerrechtswidrig. Das ist ja auch das, was mich so wütend macht, dass eben da sagen irgendwelche Warlords hier, das ist jetzt unser Search-and-Rescue-Gebiet und wir verbieten den NGOs die Einfahrt. Also die können schon, sie können, im Mittelmeer ist es so, die Rettungsleitstelle Rom ist momentan zuständig eben für den kompletten oder den Großraum des Mittelmeers. Und weil es eigentlich, ja, und die Libyer, die können schon auch so eine Search-and-Rescue-Zone ausrufen, aber sie können nicht sagen, hier, da darf keiner mehr einfahren. Also sie sagen, sie seien jetzt auch imstande, eben die Seenotrettung zu gewährleisten und das dann zu koordinieren.
Nick, du warst als quasi, bist aufs Boot gegangen in Malta. Das war so der Vorposten für die NGOs oder das Headquarter?
Ja, wir haben da ein Basecamp eben in der Stadt drin, wo der Crew Change organisiert wird, wo man, wenn man ankommt, eine Möglichkeit hat, erstmal anzukommen und dann vorbereitet wird, ein Briefing, was passiert auf dem Schiff, die Mannschaftseinteilung, wer hat welche Positionen, wird dann da auch nochmal besprochen. Und von da aus werden dann auch die ganzen Zollangelegenheiten und Besorgungen fürs Schiff gemacht. Dazu sind dann zwei Agents, ein bis zwei Agents immer vor Ort. Bei den anderen Organisationen, Sea-Watch, ist es meiner Meinung nach ähnlich. Die haben da auch eben dementsprechend ihr Basecamp.
Die haben dann Büro oder was? Oder
ja, das ist ein, ich meine, das ist ein gemietetes Haus, wo man schlafen kann. Da gibt es eine Gemeinschaftsküche und ein kleines Büro.
In Hafennähe dann wahrscheinlich,
nee,
oder?
Nee, das war jetzt nicht in Hafennähe, nee, aber wir haben, also es gab einen Bus, mit dem wir dann, ich meine, das ist ja auch ein wahnsinniger logistischer Aufwand. Also einerseits, das ist ein alter, also das sind zwei alte Fischkutter, die wir haben, wenn es da irgendein, wenn dann Motorschaden oder sowas ist, dann muss das Material teilweise aus Deutschland eingeflogen werden. Es ist wahnsinnig, ich meine, für zwei Wochen Verpflegung muss auch immer besorgt werden. Ja, also ist schon einiges zu tun. Dann muss einklariert, ausklariert werden bei der Zollbehörde. Man muss sich im Endeffekt anmelden. Zollformalitäten müssen geklärt werden.
Wer alles dabei ist.
Genau, wer rausfährt, wer reinfährt. Genau, und ja, dann, was ganz interessant war in der Zeit, wo ich jetzt unten war, dadurch, dass eben die ganzen Seenotrettungsorganisationen gesagt haben, wir können momentan nicht die Sicherheit für unsere Schiffe und deren Besatzung garantieren, waren sämtliche Seenotrettungs- oder von den meisten, die meisten Schiffe waren direkt in Malta am Hafen. Das heißt, von Open Arms, von Sea-Watch, von Save the Children und wie sie alle heißen. Und das war dann mal ganz nett. Man hat sich dann unter den Besatzungen auch dementsprechend ausgetauscht. Wir haben mal zusammen einen Grillabend gemacht mit 100, 120 Leuten. Haben uns da bei der Sea-Watch getroffen und bei denen auf dem Dock gegrillt. Es war und ja, einfach auch war total wichtig, so die gemeinsame Enttäuschung auszutauschen, dass ja, wir uns eigentlich dementsprechend von der Politik auch, von der europäischen Politik an dem Punkt komplett im Stich gelassen fühlen und ja, was kann man denn zusammen unternehmen? Weil die Leute, war, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, der kleinste Nenner ist ein ganz großer und der heißt Menschenleben retten und der wird durch die europäische Politik komplett zunichte gemacht.
Was kam da, was für Ideen hattet ihr da? So ein bisschen auch vielleicht Visionen, Utopien?
Ja, es war dann, klar, wir haben dann auch rumgesponnen, soll man nicht vielleicht einfach mit den Schiffen zusammen im Konvoi oder sowas auslaufen, dann hat man auch dementsprechend Schutz, aber im Endeffekt sind wir da unten ja auch nur weisungsgebunden gewesen. Ich meine, wir können jetzt nicht eigenmächtig entscheiden, dass man jetzt da rausfährt. Ich denke, vom Gefühl her hätten das am liebsten alle gemacht, oder viele gemacht, aber ja, da können wir uns jetzt auch nicht mal einfach drüber hinwegsetzen.
Was hast du mitbekommen von der Struktur, Organisation und Ausstattung der anderen, wenn wir dann sehen mal so ein bisschen, wenn du von deinen Fischkuttern erzählst und was haben die anderen so?
Also wie gesagt, bei Save the Children, das ist eine wahnsinnig professionelle Organisation. Die Leute, die gehen da auch eher für 6 Wochen bis 8 Wochen, teilweise auch 3 Monate aufs Schiff. Das ist dann aber auch eine bezahlte Nummer. Bei uns, wenn man da geguckt hat, das war klar, die Boote sind professionell ausgerüstet, die haben Container da drauf, wo ihr Material gelagert ist, die haben wahnsinnig, also die Speedboote, die dabei haben, das, ja, also ich glaube, die kosten wahrscheinlich so viel wie bei uns so ein Fischkutter oder mehr, keine Ahnung, und von daher, das war schon toll, das auch mal so zu sehen und den Austausch da mitzubekommen zwischen den Leuten. Also wenn dann teilweise sind dann welche bei uns von gerade eben Save the Children aufs Boot gekommen, die meinten dann, hey ho, das sieht ja aus wie ein Hippie-Schiff hier. Aber wie gesagt, unser Ziel war ja auch nur, die Leute zu safen, auf dem Meer zu sichern, während die einfach auch ganz klar Leute an Bord nehmen und so ja, in einer anderen Struktur eben helfen. Ich meine, wir arbeiten uns gegenseitig zu an dem Punkt. Von daher sind wir halt Hippie-Schiff gewesen, das aber auch doch schon ganz schön viele Menschen aus dem Wasser gezogen hat.
Und von der politischen Ausrichtung der verschiedenen Organisationen, ne, gemeinsamer Nenner, der dann aber doch eine größere Bandbreite auch nochmal abdecken kann. Was ist dir da so erinnerlich oder bekannt?
Ja, also die CI selbst ist meiner Meinung nach eine sehr unpolitische Organisation, die auch relativ schnell diesem Code of Conduct zugestimmt hat, die auch eine der ersten war, die jetzt die Rettungseinsätze eingestellt hat. Sea-Watch, denke ich, die können jetzt momentan natürlich locker sagen, dass sie dem Code of Conduct nicht zustimmen, weil sie ganz einfach ihr Boot, die haben ein neues Boot gekauft, das geht erst im September raus. Ich finde wahnsinnig toll, dass Juventa, das ist ja das Boot, das beschlagnahmt worden ist, die haben sich da schon auch ein bisschen weiter raus mit ihren politischen Aussagen, gehen die schon auch ein bisschen weiter. Was ich jetzt bei unserer Organisation, wie gesagt, meiner Meinung nach ist sie zu unpolitisch. Ich würde trotzdem auch nochmal mit denen mitfahren, weil ich es einfach ein wahnsinnig tolles Projekt finde, das da unpolitische Menschen auf die Beine gestellt haben, um aktiv Seenotrettung vor Ort zu betreiben.
Was weißt du über Finanzierung? Alles Spenden basiert?
Alles Spenden basiert und ja, also wie gesagt, alles freiwillige Helfer, da ist keine, also es gibt inzwischen, klar, es entwickelt sich eine Struktur, die besser wird, aber es ist ein spendenfinanziertes Projekt komplett.
Hast du noch dafür zahlen müssen oder ist es dann, kriegst du dann, wenn du deine Zeit opferst, die Verpflegung und
Also Flug habe ich selber gezahlt. Verpflegung auf dem Boot war jetzt über CI. Klar, es wird halt im Endeffekt vor der Reise wird eingekauft und dann hat jeder seine Aufgabe. Zu den normalen Wachschichten kommt, wenn man eine bestimmte Wachschicht hat, dann muss man halt in der einen Schicht muss man dann halt kochen oder putzen oder spülen oder was weiß ich was machen. Und also von daher, wir haben dann auch selber gekocht. Klar.
Und wer teilt es dann ein? Der Captain oder gibt es da dann nochmal einen Offizier?
Ja, wie gesagt, ganz am Anfang beim Briefing werden irgendwie die Positionen festgelegt, wer macht was. Und dann ist immer, wir waren jetzt zu dritt in einer Wache und klar, das ist ja ein rotierender Wachplan. Das heißt, man hat einmal am Tag eine 4-Stunden-Wache und dann wahrscheinlich noch zweimal in der Nacht 3-Stunden-Wache und ja, ansonsten halt dann, wie gesagt, spülen, kochen, malen.
Was gab es da so immer? Viele Nudeln?
Nö, wir haben total lecker gegessen, also was weiß ich, Pizza, Nudeln, Reis, alles Mögliche, also ganz normale Küche und lecker gekocht.
Und die Kojen, wie waren die Kabinen?
Also die Captain's Kabine ist gleichzeitig auch der Notfallraum. Falls wir in Einsätze kommen und Verletzte an Bord nehmen müssen, dann werden die beim Captain in seiner kleinen Kabine behandelt. Wir hatten selbst, es war die Elchhöhle genannt, da haben wir ich glaube, da sind insgesamt 12 Schlafplätze drin. Und da haben wir eigentlich alle drin gepennt, teilweise draußen in der Hängematte. Es war ja schon jetzt nicht richtig kalt, sondern eher brutal heiß. Und ja, wahnsinnig schöner Schlafplatz war für mich auch immer wir haben ja 700 Rettungswesten auf dem Boot gehabt, mich auf diese Rettungswesten rauf zu knallen und in einen wahnsinnig schönen Nachthimmel zu starren.
Also gab es dann doch auch ein paar schöne Momente.
Es gab wahnsinnig schöne Momente auch. Ich meine, wir hatten ja auch mal ordentlich Seegang und wenn man dann im falschen Moment einen Kühlschrank aufmacht und da steht halt gerade dieses Glas mit den Oliven, die sich in die Messe gießen und dann der Kollege versucht im Wellengang diesen Oliven hinterher zu robben. War super. Das Schiff hat getobt.
Wie sieht's aus mit Seekrankheit bei dir? Bist du da?
Ich hatte jetzt kein Problem. Es hatten bei uns mehrere Leute Seekrankheit. Also unsere Ärztin, die war irgendwann richtig ausgenockt. Irgendwie, ich glaube, die hätte sich am liebsten über Bord geschmissen. Aber wir hatten auch wahnsinnig viele Arzneimittel gegen Seekrankheit an Bord, beziehungsweise hat auch jeder davor selber sich drum gekümmert. Dann an einem Tag war es schon ordentlich, ich glaube, wir waren zu viert, die keine Probleme hatten, der Rest hatte wirklich, ja, das eine oder andere Spuckerle gemacht. Mein Hauptproblem war, als ich wieder nach der Woche an Land gekommen bin. Dann, da musste ich dann fast kotzen.
Hat alles weitergeschwankt?
Ja, ich bin erstmal echt über Land geschwankt. Ich habe mir nur vorgekommen, als hätte ich irgendwie, was weiß ich, was alles gesoffen. Hat auch einen Tag gedauert, bis ich dann wieder einigermaßen.
Was hat es sonst noch mit dir gemacht, dieser Einsatz, dieser Aufenthalt jetzt, außer den körperlichen Folgen?
Also, wie gesagt, ich fand es eine wahnsinnig interessante Erfahrung. Ich fand es natürlich wahnsinnig schade, dass wir nicht rausfahren konnten. Ich habe nette, sympathische Menschen kennengelernt, auf alle Fälle. Und ganz, ich würde es nochmal machen. Ich würde auf alle Fälle sagen, ich fahre da nochmal raus, wenn ich die Möglichkeit habe. Oder ich kann eben auch schauen, ich weiß ja nicht genau, ob jetzt diese Schluchtroute auch noch komplett dicht gemacht wird. Wie es weiterläuft, es werden momentan sind wieder Rettungen. Die nächste Fluchtroute, die es geben wird, die wird wahrscheinlich noch gefährlicher. Also in 2015 hat man Lesbos oder beziehungsweise die Balkanroute stillgelegt. Da sind schon viele Leute ums Leben gekommen auf der Mittelmeerroute. Jetzt dieses Jahr alleine offiziell 2.500 Menschen. Die Dunkelziffer, ich möchte sie gar nicht wissen, weil es werden wahnsinnig viele Meldungen von abgelegten Booten rausgegeben. Es werden aber auch öfters mal Wracks, die noch nicht abgeborgen wurden, entdeckt. Oder es werden Boote erst gar nicht gefunden. Die Dunkelziffer, ich möchte sie nicht wissen.
Aber ein Vielfaches von den 2.500 Offiziellen ist es sicher. Ja.
Kann ich mir gut vorstellen.
Was glaubst du, ja, wie geht es da weiter? Was ist da die Perspektive, die...
Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich meine, wenn eine neue Fluchtroute aufgemacht wird, und es wird, irgendwann wird es eine geben, ich meine, da sind wahnsinnig viele Leute, es wollen wahnsinnig viele Leute nach Europa, die haben eigentlich auch allen Recht, alles Recht, meiner Meinung nach, diese Flucht zu wagen. Und die nächste Route, die wird wahrscheinlich eben noch gefährlicher, keine Ahnung.
Und auf politischer Seite jetzt... auch punkto Wahlen in Deutschland oder so, ist es Wahlkampfthema auch und auch, aber auch wie kann sich die EU da verhalten oder aus der Affäre ziehen oder auch mal was Sinnvolles machen?
Na, ich meine, also Fluchtursachen bekämpfen im Land, in dem Projekte gefordert werden, die auch den Namen Forderung würdig verdient haben, in dem nicht irgendwelchen Warlords, wie gesagt, Geld in den Arsch gepudert wird, sondern dem einfach auch eine sinnige Unterstützung der Länder geboten wird und nicht nur um die Fluchtrouten dicht zu machen. Und ja.
Schauen wir mal, was da passiert. Ich bin da eher skeptisch, glaube ich, ne? Ob das noch da.
Naja, ich meine, jetzt in den Wahlen wird eh versucht, irgendwie das Thema möglichst rauszuhalten. Es wird versucht, irgendwie die Fluchtroute schon inzwischen in Afrika dicht zu machen und möglichst keine Bilder mehr, die Bilder einfach aus dem Wahlkampf rauszuhalten von verreckenden Menschen. Und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Also mich graust es auch positiv, sehe ich es nicht.
Vielen Dank, Nick, dass du da warst für diese offenen Worte und ja, diese ja auch lebendigen Beschreibungen. Es ist wichtig, dass es Leute gibt wie dich und darüber auch informieren.
Ja, danke.